Navi on Air, Episode 9, Wintertipps.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Navi on Air, dem Podcast rund um Outdoor-Navigation und smarte Gadgets. Und hier sind eure Moderatoren Thomas Freuzheim von Naviso und der GPS-Radler Matthias Schwind.
Guten Morgen, guten Abend, Mahlzeit. Wann auch immer ihr uns hört, es ist wieder Navi on Air Zeit. Ich bin der Matthias und mir gegenüber sitzt der Thomas. Grüß dich, hallo.
Hallo Matthias und hallo liebe Podcast-Hörer.
Was hast du denn in letzter Zeit so von dir gegeben, ausprobiert? Was gibt's da Neues?
Ach, ich habe eigentlich einen größeren Test gemacht jetzt gerade, aber ich wollte dich mal fragen, ob deine Fenix 6 jetzt endlich da ist.
Ja, sie ist da. Hat mich sehr gewundert. In der letzten Episode haben wir ja noch davon gesprochen, dass ich eine Mail bekommen habe, wo ich auf Anfang Januar vertröstet wurde. Vielleicht hat Garmin das gehört und hat es mal schnell vorgezogen. Auf jeden Fall letzte Woche kam die Fenix 6X Pro Solar bei mir an.
Und schon mal ausprobiert?
Ich habe sie schon mal ein bisschen ausprobiert, bisschen mit rumgespielt. Was mir am Anfang gleich mal aufgefallen ist, was gut funktioniert hat, war wirklich der Kopplungsprozess mit dem Smartphone. Da hat es ja in der Vergangenheit ab und zu mal gehackt. Das ist also wirklich einwandfrei durchgelaufen. Ansonsten, sie ist ja größer geworden. Das ist natürlich beim Display ist das eine angenehme Sache. Wie man das bei den Fenix-Uhren gewohnt ist, hervorragend verarbeitet. Aber das war die 5X und die 5 Plus auch schon. Also insofern nur sehr kleine Weiterentwicklung. Und diese Solargeschichte, die ja da Sonnenlicht in Batteriekapazität umwandeln soll, kann man natürlich im Moment bei dem Wetter nicht wirklich ausprobieren.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Also ist ja eigentlich eher eine Sommeruhr als eine Winteruhr, ne?
So ist es genau. Also da, ich weiß nicht, ich muss vielleicht mal mit Garmin reden, ob ich die dann bis zum Sommer behalten darf.
Ja, aber die passt ja eigentlich heute gar nicht in unsere Wintertipps. Aber vielleicht kannst du ja trotzdem mal ausprobieren, wie sie sich auch im Winter schlägt, ob da nichts einfriert oder so. Kann man ja beim nächsten Mal drüber berichten.
Da werden wir regelmäßig hier mit Sicherheit Updates dazu bringen können. Und ich plane da auch ein paar Videos dazu.
Ja, aber ich war jetzt die ganze Zeit unterwegs. Also Matthias, weiß ja nicht, wie kalt es bei dir so war. Bei uns war es so an die 0 Grad, immer so 4, 5, 6 Grad, also nicht richtig gemütlich. Aber die Tests bringen einen ja nach draußen. Und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, den Cyclonavic 400 habe ich mir vorgenommen und habe mir dann schon die ersten Fahrten dann gegönnt. Und das habe ich jetzt auch weiter fortgesetzt. Und jetzt habe ich endlich auch meinen Testbericht auf Pocket Navigation veröffentlicht. Den kann man sich ab heute anschauen.
Wahnsinn, wie schnell du da warst.
Ja, aber ich denke, du folgst da auch in Kürze mit deinem Testbericht, oder?
Ja, gut, bei mir dauert es noch ein bisschen, was wahrscheinlich schon online sein wird, wenn diese Episode rauskommt, ist erstmal der Test vom TUNAV Trail 2, den ich ja schon als fast direkten Mitbewerber vom Navic 400 sehe.
Das wollte ich dir jetzt als Überraschungsbonbon kredenzen, denn ich bekam eine Mail jetzt gestern von Compu GPS und die sagten mir, ja, dein Trail 2 ist unterwegs, juhu, und morgen wird er da sein.
Ja, Wahnsinn, super.
Ja, aber vielleicht nochmal zum Navic 400. Du hast ihn ja auch da. Wie waren denn deine ersten Eindrücke?
Display, sagen wir mal so, Beziehungsstatus kompliziert. Also wenn wirklich die Sonne mal rauskommt und ich habe an einem schönen Tag, war ich draußen unterwegs, um schon ein paar Fotos mitzumachen. Also da muss man schon die Hintergrundbeleuchtung sehr stark hochdrehen, dass man da noch gut was erkennen kann.
Ja, also wenn man die, was ich immer mache, eben in direkte Sonne setzt, also dass die Sonne wirklich direkt drauf scheint, dann wird es natürlich schwierig. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe jetzt ein paar Fahrten damit gemacht. Wir hatten hier immer sonnigen Himmel, wirklich blauer Himmel, Wintersonne, das heißt etwas tiefstehende Sonne. Mhm. Und da konnte ich teilweise auch schon mit 15% Hintergrundbeleuchtung, also wirklich weniger als die Standardeinstellung, konnte ich fahren und auch durchaus was erkennen. Also damit konnte man sich dann wirklich bewegen. Das war also kein Problem. Und von daher, ich habe ja auch so ein bisschen Skepsis gehabt, aber eigentlich so in den Jahreszeiten kann man es eigentlich ganz gut verwenden.
Ja, ist vielleicht ein bisschen quengeln auf hohem Niveau dann.
Wie war es bei dir mit der Stabilität?
Hatte ich jetzt keine Probleme, dass er irgendwie abstürze. Das Einzige ist wirklich ganz bitter, ist ja die Aufstartzeit. Also puh, das ist schon mal die Geduldsprobe, bis der hochgefahren ist.
65 Sekunden.
Okay, danke. Ich habe es noch gar nicht gemessen.
Ja, also ich hatte in der Tat bei den ersten Touren schon ein paar Abstürze, interessanterweise immer, also beim Anfang bei der Berechnung teilweise, aber dann auch, als ich unterwegs war und dann das Gerät sich auf dem Track wiederfand, den ich eigentlich schon eingegeben hatte. Ich weiß nicht, ob das irgendwie was ausmachte, aber dann musste er nochmal hochfahren und das ist dann so ein bisschen Geduldsfaden belastend, sagen wir mal so.
Ja, das ist eine schwierige Sache. Also du hast auch Tracks, geplante Tracks importiert?
Ja, klar. Ja. Okay. Und das ist ja was, was man von Cyclo noch nicht vorsieht. Es gibt ja noch auch gar kein Handbuch. Also heute habe ich noch nicht auf die Webseite geschaut, aber es gab ja kein PDF-Handbuch, nur eine Schnellschrittanleitung. Und da steht zwar was von GPX-Tracks drin, aber nicht, wie man die drauf bekommt. Aber wenn man ja ein gestandener Falk-User ist oder sich einfach damit auskennt, wie man GPX-Dateien auf ein GPS-Gerät transferiert, dann sucht man sich das richtige Verzeichnis, heißt in dem Fall der GPX-Import, und dann klappt das auch. Und das ist so mein Tipp für die Leute, die sich so ein Gerät jetzt zulegen. Wenn das Ding ab und zu mal abstürzt, kein Problem, einfach dann bei der Funktion Track in Route umwandeln, diese nicht wählen, sondern sagen, direkter Weg zum Track. Und das führt dann dazu, dass dann einfach nur diese Tracklinie angezeigt wird, diese blaue Linie, der man hinterherfahren kann, wo man auch sieht, wie weit es noch ist, wie lange es noch dauert, sagt er dann nicht bei der Funktion. Aber das klappt eigentlich ganz gut und damit gab es auch keine Probleme.
Okay, weil ich habe nämlich eine GPX-Strecke rein importiert. Also es war wirklich nicht schwer, diesen Ordner GPX-Import zu finden und wollte ihn natürlich dann als Route nachfahren. Und da ist mir gleich mal so ein richtiger Hammer eigentlich aufgefallen an einer größeren Straße entlang. Es gibt auf beiden Seiten einen baulich getrennten Radweg und er hat munter die Straßenseite mehrfach hin und her gewechselt und wollte da immer wieder mal auf der anderen Straßenseite fahren.
Ja, aber ich glaube, das ist so das Übliche, was wir ja schon kennen von diesem automatischen Routing und von daher bin ich da jetzt nicht wirklich überrascht.
Ja, aber in der Ausprägung ist mir das echt schon lange nicht mehr passiert.
Also ich muss sagen, die Strecken, die er mir ausgerechnet hat, die waren jetzt nicht optimal, das kann man so nicht sagen, aber sie waren auch nicht super schlecht. Also das ordentliche Mittelmaß, was andere Geräte auch so ausrechnen, bis hin zu Komoot. Aber es bleibt natürlich dabei, wenn man eine wirklich gute Tour haben möchte, vorher planen, übertragen, losfahren.
Genau. Und das war ja der Punkt, den ich gerade gesagt habe. Also es war eine importierte Strecke, die er eigentlich ja nur noch mehr oder weniger auf sein eigenes Kartenmaterial matchen muss. Und selbst dann hat er mit diesem Quatsch angefangen, dass er mehrmals die Straßenseite und mich als Geisterfahrer führen wollte. Mhm.
Ja, und sonst noch Eindrücke vom Navig 400? Also ich fand, der war sonst eigentlich ganz brauchbar. Bei den Höhenmessungen, da hat er manchmal etwas fantasiert, aber ansonsten muss ich sagen, wenn er einmal läuft, dann lässt er einen noch nicht mehr im Stich.
Ja, das war gut und auch die Abbiegehinweise, also die Pfeile auf der Karte waren sehr deutlich zu sehen, auch das hat mir gut gefallen.
Jo, also dann können wir ja mal auf deinen endgültigen Testbericht gespannt sein und bin mal gespannt, ob der sich wiederum von meinem wesentlich unterscheidet.
Das kannst du dann vermutlich erst nächstes Jahr nachlesen.
Okay. Gut, was gibt's noch Neues bei dir?
Es kam eine Pressemitteilung von der Firma Sigma. Die hast du bestimmt auch bekommen, dass es jetzt eine Bremsleuchte gibt. Und das Besondere daran finde ich, dass sie SDVO zugelassen ist.
Mhm. Ist das bislang nicht der Fall gewesen?
Also ich kenne auch so Beleuchtungen im Bereich Leasein, die sowas gemacht haben, die man auch mit ihren eigenen GPS-Computern dann steuern kann. Und die hat keine Zulassung und wird deshalb auch nicht in Deutschland vertrieben.
Mhm. Tja, also mein Testmuster ist unterwegs und da auch da bin ich mal gespannt, wie es sich schlägt. Also ich war mit diesen Sigma-Leuchten immer ganz zufrieden, kompakt gebaut und also von der Leuchtstärke immer sehr gut. Also von daher hoffe ich auch da mal wieder auf ein schönes Instrument.
Okay, da hältst du uns dann auf dem Laufenden, weil ich habe da nichts angefragt.
Mhm. Und gab es denn keine weiteren Pakete bei dir jetzt?
Nein, außer der Phoenix 6 ist in den letzten 2 Wochen nichts hier für den Blog angekommen.
Dann hat der digitale Nikolaus dich ja wirklich fast im Stich gelassen.
Na, also komm, so eine Phoenix 6, man muss sagen, mittlerweile, die hat 950 Euro wert. Also das ist schon ein Watt, finde ich, für so eine Uhr.
Früher wurden die mal so als Härtetest hinter so Skiern angebunden. Da gab es mal so eine Timex-Reklame. Ich weiß nicht, das war vielleicht schon noch vor deiner Zeit. Ich kann mich noch gut dran erinnern. Das war eine super Fernsehreklame und da wurde dann immer gesagt, boah, das ist ja wirklich so der Hammer. Das Ding wird jetzt durch dick und dünn geschleudert und so weiter. Und irgendwann holte man dann dieses Gerät vom Ski wieder weg, vom Angebundenen und dann hatte die Uhr die wunderbare gleiche Zeit wieder ein anderes Handgelenkmodell. Also das war dann so das Paradebeispiel der Robustheit.
Ja, ich glaube, das wird es ja auch überleben. Also robust gebaut, würde ich sagen, ist es schon sehr gut.
Mhm. Ja, dann sollten wir doch mal überleiten zu unserem Hauptthema, denn wir haben uns ja vorgenommen, Wintertipps zu geben.
Genau, so langsam kommt zumindest noch kein Schnee, selbst bei uns hier, aber es ist ganz schön kalt. Und wenn wir da auf Testfahrt sind, also mir geht's jedenfalls so, dann sind dicke Handschuhe Pflicht. Wie bist du da unterwegs?
Ja, ich habe mir das auch vorgenommen, dieses Thema. Ich bin eigentlich ein Fan von dünnen Handschuhen, weil eben mit dicken Handschuhen kann man eigentlich kaum was machen. Das ist so meine Erfahrung. Und dann haben wir uns mal hingesetzt und gesagt, vom Radtourenmagazin machen wir jetzt einen Test. Und dieser Test, der geht eben um touchscreen-fähige Handschuhe, also nicht einfach Winterhandschuhe, sondern die sollen fähig sein, ein Smartphone zu bedienen oder einen Touchscreen von einem GPS-Gerät. Dann haben wir uns an die verschiedenen Hersteller gewendet, haben 8 verschiedene Paare getestet. Und da muss ich sagen, war ich jetzt von dem Ergebnis sehr überrascht.
Inwiefern? Die Touch-Funktion oder eher die Wärmethematik?
Ja, die Wärmethematik ist ja schwierig. Ich habe dann bei manchen Testmustern so einen Temperaturbereich angegeben gesehen, bei anderen nicht. Und habe dann mal gefragt, die Firma Röckel gibt dann keinen Wärmewert an, die ist ja sehr bekannt für ihre Handschuhe. Und dann sagten die mir, ja, das ist einfach sehr verschieden individuell. Der eine schwitzt sehr stark, schon bei leichtem Sport, der andere nicht. Und der eine hat ein anderes Kälteempfinden und so weiter. Also da einen sinnvollen Temperaturbereich anzugeben, halten die für schwierig. Und das kann ich auch ungefähr nachvollziehen. Ich habe den Test dann in 2 Teile geteilt. Einmal die Übergangshandschuhe, also dünnere Handschuhe, wo quasi keine Fütterung war, und dann diese klassischen Winterhandschuhe mit einer Isolierschicht, diese auftragenden dicken Handschuhe. Und da hatten wir jeweils dann eben 4 Paare auf der einen und auf der anderen Seite.
Okay, und jetzt für unser Thema natürlich besonders interessant, wie schaut es jetzt mit der Touchscreen-Fähigkeit? Sind da eigentlich große Unterschiede? Weil meine Erfahrung ist so, naja, sie sind alle mehr oder weniger halt ein Riesenpad, und ein präzises Bedienen ist nicht so wirklich möglich.
Ja, also präzises Bedienen ist natürlich, da sind natürlich Grenzen gesetzt, aber auch da war ich erstaunt. Also zunächst mal muss man sagen, dicker Handschuh heißt noch lange nicht schlechte Touchscreen-Bedienung. Mhm. Also ich war erstaunt, wie mit diesen wirklich dicken Winterhandschuhen das Smartphone reagiert und auch diese Spreizbewegung, dieses Pinchen, also dieses Zoomen auf einem Bildschirm, wie das funktionieren konnte. Wenn man sich da ein bisschen Mühe gibt, klappt das sogar sehr präzise. Natürlich während der Fahrt am Fahrrad ist dem Grenzen gesetzt, aber auch, das wäre auch ohne Handschuhe natürlich nicht so ganz leicht möglich. Aber jedenfalls die erste Erfahrung war, dass auch diese dicken Handschuhe, die Siegermodelle zumindest, da wirklich sehr sensibel reagierten.
Okay, klingt auf jeden Fall sehr spannend. Und wann kann man den Test dann lesen?
Den kann man jetzt in der nächsten Woche lesen. Also ab 18. Dezember ist das Heft am Kiosk. Aber vielleicht noch da so 2-3 Sachen dazu. Wenn man nämlich sich für diese Handschuhe interessiert, sollte man nicht einfach dem Label Touchscreen Fake vertrauen, was die Hersteller an ihre Handschuhe inzwischen auch anbringen. Denn die Kollegen haben mir auch gesagt, ja, also Touchscreen-Fähigkeit, das ist jetzt schon etwas, was wir immer wieder hören, was gewollt ist, nicht nur von Fahrradfahrern, sondern auch eben von anderen Outdoor-Nutzern. Und eigentlich bei den Siegermodellen nur, da war wirklich eine sehr gute Empfindlichkeit festzustellen. Also mit denen konnte man fast so gut arbeiten, als wenn man keine Handschuhe anhatte, mit diesen dünnen Modellen. Und andere sehr renommierte Hersteller hatten dann, man kann ja auch meinen Namen nennen, also bald nachlesen, also Röckel hat ein Prinzip, dass man zum Beispiel nur den Daumen und den Ringfinger mit einer touchscreenfähigen Kuppe quasi versieht. Und das wiederum fand ich jetzt nicht so toll. Ja, also musst dir vorstellen, wenn du jetzt auf einmal nicht mit Daumen und Zeigefinger zoomst, sondern eben Daumen und Ringfinger, das ist schon ziemlich gewöhnungsbedürftig.
Absolut. Also ich meine, ich würde nie drauf kommen, dass ich einen anderen Finger außer den Zeigefinger mal für das Touchen erstmal benutze. Also insofern würde ich da sofort mal in Stocken geraten und sagen, hey, da funktioniert ja gar nichts. Ich gehe mit dem Zeigefinger drauf, jetzt mal abgesehen von Pinch-to-Zoom-Geschichten. Ich gehe mit dem Zeigefinger drauf, will irgendeinen Button drücken und mit dem Zeigefinger tut sich da überhaupt nichts. Also,
Ja, aber da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Philosophien. Wir haben auch ein paar Handschuhe oder einen Hersteller nicht in Test reingenommen, Grab-On. Die haben wirklich nur im Daumen eine Touchscreen-Fähigkeit. Und das liegt einfach daran, haben sie mir erklärt, weil man die anderen Finger einfach sehr griffig machen möchte für die Bedienung der Lenker, Hebel, Schalthebel etc. Und dann werden die silikonisiert. Dann bekommen die diese etwas griffige Beschichtung und das wiederum verträgt sich jetzt nicht mit dieser Touchscreen-Fähigkeit.
Ja, okay, wobei, wie ist es, mit welchem Finger schaltet man eine Kettenschaltung? Eigentlich also, doch dem Daumen, oder?
Ja, kommt immer auf das System an. Wenn ich zum Beispiel mit meinem Randonneur-Lenker da auf meinem Reiserad schalte, dann wird das ja immer nur mit dem Mittelfinger gemacht. Ja? Und von daher gibt es wirklich unterschiedliche Anwendungen. Aber das ist in der Tat der Grund, warum eben nur gewisse Bereiche bei diesen Handschuhen touchscreenfähig gemacht werden, also quasi die Fingerkuppen und die anderen eben dann mit den griffigen Silikonflächen dann ausgestattet werden.
Okay, also das heißt festzuhalten, genau erkundigen, welche Finger überhaupt touchfähig sind und am allerbesten finde ich bei Handschuhen sowieso ganz wichtig, mal reinschlupfen, ausprobieren und dann kann man gleich noch im Laden das Smartphone rausziehen und das mal live probieren.
Das auf jeden Fall würde ich auf jeden Fall so raten und leider ist es bei Handschuhen nicht so ganz einfach. Die sind ja manchmal so zusammengeknüpft und sowas und da liegen sie in einer Plastikverpackung oder sonst was. Aber in der Tat sollte man genau darauf eingehen. Deswegen würde ich mir die Handschuhe auch nicht im Versandhandel kaufen, sondern wirklich gucken, passe ich da rein. Also da gab es auch größere Unterschiede bei der Passform. Und wenn man jetzt wirklich gerade so ein Fahrrad optimal bedienen will, dann sollten die Handschuhe auch wirklich gut passen.
Gut, waren doch auch schon mal hier ein paar spannende Tipps und ich würde sagen, wir gehen weiter zum nächsten Körperteil, was im Winter immer ein bisschen kritisch ist und das ist Kopf und Ohren. Hast du da was Smartes für den Winter?
Habe ich. Das ist auch eine sehr schöne Sache. Ich habe Earables bekommen, also von Hear oder und Ohren Ear, wahrscheinlich kommt das, Earables. Und das ist ein System, was Kopfbedeckung, sprich Stirnband oder Mütze mit Bluetooth-Kopfhörern kombiniert. Und diese Bluetooth-Kopfhörer sind nicht fest eingearbeitet, sondern die kann man rausnehmen. Das heißt, man hat also ein Bluetooth-Kopfhörer-Set und das kann man dann in seine verschiedenen Mützen von Earable hineinstöpseln. Man kann natürlich auch nur mit einem Set zurechtkommen, aber das ist so die Philosophie. Und dann habe ich mir so ein Set mal kommen lassen, weil ich mir gedacht habe, Mensch, so ein Stirnband, das wird auch wahrscheinlich auch interessant, um das unter dem Helm zu tragen. Mhm. Und dann könnte man ja da über das Bluetooth-Set die Sprachnavigationsanweisungen von Apps wie Komoot oder Google Maps oder sowas dann eben auch über diese Lautsprecher dann eingeblendet bekommen.
Okay, und mechanisch passt so ein Stirnband unter den Helm?
Es kommt wahrscheinlich dann auf den speziellen Helm drauf an. Bei mir war das kein Problem. Ich konnte meinen Helm etwas aufweiten und dann passte das ganz gut drunter. Es trägt natürlich, es ist ja eher so ein Winteraccessoire, trägt natürlich ein bisschen auf. Aber es funktionierte, war dann auch auf so Touren über 1,5-2 Stunden gar kein Problem. Hat wirklich gut funktioniert und vor allen Dingen, es gab einen richtig guten Sound.
Okay. Also ist vergleichbar mit irgendwelchen in ihr Ohrstöpseln.
Ja, das Problem ist ja in unserem Bereich, dass wir eigentlich ja nicht zu diesen In-Ear-Ohrstöpseln raten, sondern weil man dann ja auch kein Verkehrsgeräusch mehr hört, sondern wir sagen ja immer, liebe Leute, seht zu, dass ihr einerseits gut beschallt werdet, dass ihr deutlich was versteht, aber dass ihr andererseits eben auch die Umgebungsgeräusche hört. Und das klingt bei diesen, oder das klappt bei diesen Earbuds wirklich sehr schön, weil die zwar das ganze Ohr bedecken, aber eben nicht abschließen und irgendwie so konstruiert sind, dass man wirklich die Umgebungsgeräusche hört. Und das war wirklich so ein Gefühl, als wenn du im Auto sitzt und hast dann deine High-End-Anlage an und nicht super aufgedreht, aber so, dass man es gut versteht und trotzdem eben noch die Umgebungsgeräusche hörst. Eigentlich sogar noch besser, weil man eben dann natürlich draußen im Fahrrad kriegt man ja noch mehr mit. Also das war wirklich eine tolle Sache. Und es klappte sogar gut mit dem Telefonieren. Ich habe also ja schon mehrere Headset-Kombinationen ausprobiert, auch mit verschiedenen smarten Helmen. Aber da konnte man sogar bei relativ langsamer Fahrt mit jemandem telefonieren, ohne dass der durch die Windgeräusche wahnsinnig wurde, wie das Mikrofon nachher einfängt.
Okay, also da habe ich ja auch mit Helmen gute Erfahrungen. Aber dieses Thema mit ich möchte Musik oder ich möchte Sprachansagen hören und gleichzeitig nicht vom Verkehr abgeschottet sein, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Und als du mir im Vorgespräch gesagt hast, diese Earables und so, dann habe ich sofort an diese In-Ears gedacht, wo ich ja auch ein paar getestet habe und die sind da wirklich nicht so toll und die bieten dann, also die ich im Test hatte, die bieten dann noch so eine Hear-Through-Funktion an. Die kann man komplett vergessen auf dem Fahrrad, weil das Mikrofon außen nimmt dann nur die Windgeräusche an und verstärkt sie nach innen. Also da wird man nach 30 Sekunden wahnsinnig und man hört auch nichts außer Rauschen. Also insofern würde ich einfach auch mal den Hörern empfehlen, schaut mal in die Shownotes. Wir verlinken die, weil das ist schon ziemlich schwierig zu erklären, wie diese Teile konstruiert sind, wie sie in die Mütze eingepasst werden. Also da schaut mal einfach auf das Bild drauf.
Genau. Aber du hast da auch Erfahrung mit Windhelmen.
So ist es genau. Und der hat zwar leider keine Bluetooth-Headset-Funktion, aber dafür eine tolle Beleuchtung. Und das ist der Helm von der Firma Lumos.
Also das heißt, man kann ihn irgendwie anknipsen, hat einen Akku drin und so und dann hast du da eine Scheinwerferfunktion oder sowas.
Genau, es ist einer der ganz wenigen, die ich in dem Bereich kenne, die nicht nur ein Rücklicht haben, sondern der auch vorne eine Beleuchtung hat, jetzt also keinen gerichteten Scheinwerfer, um auch irgendwie nachts die Straße auszuleuchten, sondern ein Bereich, ich würde jetzt mal sagen, so irgendwo 200 Grad, also mehr als die Hälfte des Helmes ist dann weiß beleuchtet und damit wird man wirklich optimal gesehen. Also da wurde ich auch schon dann teilweise an der Ampel stehend drauf angesprochen. Sagen, was ist denn das für ein Helm? Man sieht dich ja wirklich mal genial damit, diese Fahrradfahrer, die sonst immer im Dunkelmodus, da Stealth-Modus rumfliegen.
Also ich finde sowas auch viel toller, als wenn man immer diese komischen Leuchtjacken anhat, diese Westen. Und von daher kann ich mir schon vorstellen, das sieht einfach schick aus, oder?
Das ist wirklich praktisch und es fällt wahnsinnig auf. Also es blendet nicht, aber es ist wirklich dieser gleichmäßige, weiß beleuchtete, ja, halbe Ring, würde ich jetzt mal sagen. Das ist wirklich sehr auffallend und man kann ihn dann noch ein bisschen ergänzen. Da gibt es noch eine kleine Fernbedienung, die man an den Lenker dran macht. Dann gibt es noch einen Blinker dafür und eine Bremslichtfunktion, wobei, ja, ich habe sie mal ausprobiert, so zuverlässig funktioniert die Verzögerungserkennung über diese Fernbedienung am Lenker jetzt auch nicht.
Vielleicht musst du dann nicken.
Nee, er wird ja nicht über den im Helm gesteuert, sondern die Verzögerung wird ja in der Fernbedienung am Lenker erkannt. Also,
puh. Ah, so, okay, dann wird dann das übertragen, okay, ja. Aber genau. Vielleicht ging es auch über Nicken, dann sagst du, wenn du bremst, dann nickst du, dann ja, blinkt's.
Ja, nee, das ist eine andere Baustelle. Aber warum auch noch ein Winterhelm-Thema? Weil eigentlich wäre das ja auch im Sommer oder im ganzen Jahr eine ganz gute Sache, dass man beleuchtet ist und gesehen wird. Aber er hat nicht wirklich viele Lüftungsöffnungen. Also im Sommer nutze ich den sehr ungern, weil wenn man da ein bisschen Action macht, dann kommt man da schon sehr schnell in Schwitzen.
Aber auch ein Winterhelm sollte doch einigermaßen belüftet sein, sonst kocht man doch irgendwo dann auch in der eigenen Suppe.
Ja, natürlich, irgendwo muss es schon ein bisschen was sein, aber nicht ganz so luftig. Also da kann man schon ein bisschen ein zuhörneres Modell vertragen.
Also mir ist immer aufgefallen, dass es zuweilen so ganz merkwürdige Zugstellen gibt. Also wenn man einigermaßen Tempo fährt, dann zieht es einem unter die Brille oder unter den Helm drunter. Also da muss man, glaube ich, auch aufpassen. Und ich helfe mir dann immer, indem ich einen Buff mitnehme und den so anpasse, dass da dann alle Zugstellen verdeckt werden.
Ja, also das im Bereich der Brille, das Problem kenne ich auch, vor allen Dingen, wenn dann irgendwelche Wirbel sich hinter der Brille bilden und da wird es dann kalt und für die kalten Stellen am Kopf, da nutze ich dann gerne so eine dünne, spezielle Helm-Unterziehmütze.
Ja, sowas habe ich auch, die finde ich auch klasse. Aber genau damit ist es dann so, dass ich wirklich Zug, also ja, Windgeräusche habe. Da pfeift es nämlich wirklich so an der Stelle, wo der Brillenbügel vom Kopf etwas abgeht. Da pfeift es dann auch genau da rein. Und das fand ich wiederum ganz gut bei diesen E-Ribbles. Die haben so ein breites Stirnband, dass eben diese Stellen verdeckt wurden. Also das hat gut geklappt.
Ja, also das ist mit Sicherheit mal eine Sache, die man mal ausprobieren kann. Und wie bei diesen ganzen Sachen, wo es auf Passform und so ankommt, man muss da ein bisschen experimentieren und schauen, was für einen selbst da am besten passt.
Was haben wir denn noch für digitale Wintertipps?
Also als E-Bike-Fahrer ist natürlich immer so ein Thema, was macht man mit seinem Akku? Da gilt einfach im Winter, man sollte ihn drinnen lagern. Also ich habe ja mein Rad draußen im Schuppen stehen, nicht in der schön beheizten Garage. Und da sollte man halt schon den Akku dann mit in die warme Wohnung nehmen. Und erst
also einfach mal ohne Akku fahren, ne? So, ja, geht doch auch.
Nee, das funktioniert ja gar nicht. Das, ja. Da fährt doch das Fahrrad gar nicht, oder?
Ja, nun, also ich meine, immerhin hat der Akku dann warm.
Ja, aber beim Fahren muss er dann schon noch ein bisschen was leisten. Also insofern, ich klicke ihn dann schon noch kurz vor der Fahrt, klicke ich ihn dann rein. Und ja, wenn man nach Hause kommt, dann ist er schon ganz schön kalt. Und da ist es mir auch im letzten Winter mal passiert. Ich komme nach einer ausgedehnten Tour, komme ich zurück, Akku rausgenommen, im Keller getragen, ans Ladegerät angehängt. Und es ist erstmal nichts passiert. Oho. Das heißt, der Akku war so kalt, dass das Batteriemanagement gesagt hat, nö, ich fange jetzt gar nicht an zu laden. Das heißt, ich habe ihn einfach dran stecken gelassen und irgendwann nach ein paar Stunden habe ich nochmal nachgeguckt und dann war er anscheinend warm genug und dann haben die Leuchtdioden angefangen zu blinken und das Laden vom Akku ist dann losgegangen erst.
Gibt es eigentlich so Grenztemperaturen, wo dann die Hersteller sagen, bitte nicht unter so und so Temperaturen fahren, sonst ist die Garantie weg?
Ist mir nichts bekannt. Die Bosch-Leute, die sagen, ab 0 Grad sollst du ihn nicht mehr am Rad lagern, sondern wie gesagt in der Wohnung lagern und erst kurz vor der Fahrt aufstecken. Und das hat mich sogar gewundert, sie empfehlen, diese Überzieherli, sage ich mal, diese Thermoschutzhüllen für den Akku.
Was sollen die bringen, wenn man länger fährt?
Na gut, dass der warme Akku eben nicht vom Fahrtwind so runtergekühlt wird. Also das sind ja dann so, wie heißt das Zeug, was die Taucher nutzen?
Neopren.
Neopren, genau, du sagst es. So ein Neopren-Überzieher und der isoliert dann eben gerade bei diesen Akkus, die draußen hängen, isoliert er dann ein bisschen den von der Wohnung gewärmten Akku gegen den Fahrtwind.
Aber ich denke mal, wenn das wirklich längere Touren sind, dann ist auch die Isolierung nicht mehr wirklich greifbar. Und kriegt man da eigentlich am Display irgend so einen Hinweis, dass es zu kalt jetzt zu fahren?
Nö, gibt's nichts. Also die Reichweite wird halt in den Keller gehen. Da wirst du dran merken, dass du nicht mehr so lange Strecken kommst. Aber ansonsten gibt's da in der Richtung keine Warnung. Und das andere ist ja noch das Thema für die Leute, die nicht den Winter durchfahren, sondern die das Radl dann irgendwo über Winter einmotten. Da ist ja der Tipp, dass man seinen E-Bike-Akku eben auch rausnimmt und in der Wohnung so bei Raumtemperatur eben lagert. Und das soll der Ladezustand irgendwo zwischen einem Drittel und zwei Drittel liegen.
Aha, ich habe immer gedacht, so 80% aufladen ist so das Optimale.
Ob du jetzt den zwei Drittel voll hast oder 80%, da denke ich jetzt, ist nicht ganz so dramatisch. Problematisch sehe ich es wirklich, ist, wenn du die letzte Fahrt noch gemacht hast, der Akku war ziemlich leer und dann lässt du ihn irgendwie 3 Monate lang liegen, dann kann durch die Selbstentladung kann er in einen sehr tiefen Ladezustand kommen und das sehe ich wirklich als kritisch an.
Muss man eigentlich Befürchtungen haben, dass die Lenkerschalter einfrieren?
Bei einer elektronischen Di2 nicht, ne?
Ja, nun haben aber die ganzen E-Bike-Hersteller ja Lenkerschalter in der Regel und das ist doch eigentlich nur naheliegend. Im Winter ist es auch feucht und die Feuchtigkeit gefriert irgendwann. Hast du schon mal erlebt, dass ja so ein Lenkerschalter eingefroren ist?
Du meinst nicht die Schalter von der Schaltung, sondern die Schalter von der Steuerung.
Genau.
Gut. Aber ich meinte, die anderen Schaltungsbetätigungen, die hast du ja auch bei jedem Biobike und da können natürlich Bautenzüge eingefrieren. Aber nee, eine eingefrorene Taste von der E-Bike-Steuerung ist mir noch nicht untergekommen.
Vielleicht sollte man nochmal sagen, ob es schädlich ist, wenn man mit den ganz normalen GPS-Geräten oder Smartphones im Winter fährt.
Also bei den GPS-Geräten hätte ich überhaupt keine Bedenken. Die geben auch sehr tiefe Temperaturen an, die noch im Betriebsbereich sind. Bei den Smartphones wäre ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Hast du da Erfahrungen?
Tja, ist immer schwer zu sagen. Also ich habe ja mein Smartphone auch immer parallel am Lenker und ich habe schon den Eindruck, dass es jetzt so langsam dem Akku dann bergab geht. Aber das ist mal die Frage, ob das daran liegt oder an anderen Umständen oder rein an der sehr häufigen Benutzung. Aber in der Tat, die Hersteller sagen wirklich, wenn die Temperaturen deutlich unter Null gehen und so, das ist keine Temperatur mehr für den Akku, weil der daran wirklich dann Schaden nimmt. Und von daher wäre mein Rat, klar, wenn es wirklich unter die 0-Grad-Grenze geht oder am besten auch vorher, dann sollte man das Smartphone nicht mehr exponiert am Lenker halten, sondern dann soll es in die Tasche wandern.
Genau. Und ansonsten schlägt natürlich da die Stunde der klassischen Outdoor-Geräte, also so ein GPS-Map oder so ein Oregon mit den Standard-Akkus drinnen, wo natürlich der Ersatz-Akku-Satz schön warm in der Hosentasche transportiert wird.
Genau, also man merkt schon, dass das auch mit der Kapazität dann deutlich nicht mehr so prall ist wie bei hohen Temperaturen. Aber was ich ganz interessant fand, auch bei Minusgraden waren die Bildschirme, die Displays noch gut zu lesen. Die reagierten ein bisschen langsamer, aber ich konnte da so teilweise bei minus 10, minus 12 Grad immer noch mitarbeiten.
Ja, also das ist wirklich überhaupt kein Thema. Und dann kommt natürlich der Tipp für die Stromversorgung bei sehr kalten Temperaturen, einen Satz Lithium-Batterien in den Garmin reinstecken. Ist zwar ja sehr teuer, aber der macht auch bei Kälte nicht schlapp.
Habe ich auch seit Jahren berücksichtigt, diesen Tipp. Und seit Jahren liegen bei mir diese Lithium-Batterien rum und werden nie gebraucht.
Du hast es also immer als Not-Backup dabei, aber die normalen Standard-Akkus halten trotzdem gut genug.
Genau.
Ich habe es einmal, bin ich mal wirklich auf, da war ich beim Skifahren und da habe ich dann mal einen dieser Lithium-Sätze genutzt. Und also da war schon die Akkulaufzeit problemlos auf selbem Niveau wie mit einem Standard-Akkusatz.
Mhm. Gut, haben wir noch weitere Wintertipps?
Mir fällt jetzt soweit nichts ein. Hast du noch was?
Nee, aber ich schaue auf Weihnachten.
Nein, wirklich?
Ja, so langsam kommt das Fest näher und damit auch unsere letzte Folge für dieses Jahr.
Genau, weil für dieses Jahr haben wir uns für Weihnachten eine Besonderheit ausgedacht, damit unsere Hörer nicht immer nur die Schwiegermutter an den Feiertagen hören, wird es auch mal Navi on Air an den Feiertagen geben.
Genau, und dazu haben wir unsere Partner gefragt, Hersteller, Personen aus der Szene und was wir sie gefragt haben, das werdet ihr dann in unserem Weihnachtsspecial hören. Wir verraten auch noch nicht, wer dabei sein wird, aber ich denke mal, es wird ganz spannend. Wir haben die ersten Kandidaten ja schon jetzt quasi vor dem Mikro und wir sammeln jetzt noch ein bisschen und ich glaube, das wird eine ganz spannende Sache.
Genau, das ist ohne großes Thema, werden wir da ein bisschen plaudern und ich denke mal, wir werden irgendwann zwischen Heiligabend und zweitem Weihnachtsfeiertag werden wir diese Episode dann online stellen.
Genau, und wir kitzeln, eins verraten wir jetzt schon, wir kitzeln jetzt die Hersteller und sagen, was bringt uns eigentlich jetzt dann 2020 in unserem Bereich? Ich bin mal gespannt, ob sie uns was verraten.
Da bin ich auch sehr gespannt, inwieweit sie da aus dem Nähkästchen plaudern.
Ja, Matthias, dann haben wir es quasi wieder schon für heute.
Bleibt uns nur noch zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, dann vergesst nicht eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast dazulassen. Abonniert den Podcast und wenn ihr Fragen habt oder Anregungen und Wünsche, schickt die gerne an podcast@navionair.de. Und wir hören uns dann wieder an den Feiertagen. Bis dahin, schöne Zeit. Ciao, pfiat.
Und ich wünsche euch noch vor allen Dingen warme Hände und warme Ohren. Bis dann. Tschüss.
Sie haben Ihr Ziel erreicht.